ARD.
Ich möchte das Signal senden, dass wir bereitstehen für einen Wiederaufbau Gazas, wenn es der Zeitpunkt dann erlaubt.
Das sagt Bundesentwicklungsministerin Rim Alabali Radovan. Bei Gesprächen in Ägypten hat sie deutlich gemacht, Deutschland will beim Wiederaufbau in Gaza helfen.
Aber die Kämpfe dort gehen weiter. Israels Armee will die Einsätze im Zentrum Gazas deutlich ausweiten.
Außerdem greift Israel Ziele in Syrien und Jemen an. Auch darauf schauen wir in dieser Ausgabe.
Und wir blicken auf den Ukraine-Krieg und klären, was können die neuen Gespräche über Waffenlieferungen für die Ukraine bringen. Hallo, ich bin Hauke Schelling.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 21. Juli um 16 Uhr. Ja, und unser Blick geht heute zuerst in Richtung Gaza. Im Zentrum des Küstenstreifens will Israels Armee die Einsätze jetzt nochmal ausweiten. Zehntausende Menschen werden zur Flucht in den Süden aufgerufen. Scharfe Kritik kommt da vom Nothilfebüro der Vereinten Nationen. Es spricht von einem Massenvertreibungsbefehl und einem verheerenden Schlag für die humanitären Bemühungen im Gazastreifen. Und auch die Bundesregierung reagiert mit zunehmender Kritik auf das Vorgehen Israels. Eine Initiative zur Hilfe für Gaza soll jetzt aus dem Bundesentwicklungsministerium kommen. Hauke, worum geht's da?
Ja, auch wenn die Lage im Gazastreifen, du hast es gesagt, weiterhin katastrophal und aussichtslos ist, stellt sich trotzdem immer wieder ja die Frage nach einem Zukunftsplan. Das heißt, wie kann zum Beispiel ein Wiederaufbau des Gazastreifens aussehen? Und für eben diesen hat sich jetzt Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan stark gemacht. Sie ist zu Gesprächen nach Ägypten gereist und hat dort auch mit Geflüchteten aus Gaza gesprochen. Nina Amin, unsere Korrespondentin in Kairo, war dabei.
Sie möchte ihr Augenzeichen.
Bundesentwicklungsministerin Rim Alabali Radovan schaut einer Gruppe Mädchen über die Schultern. Sie sitzen am Tisch und zeichnen. Bäume, Flüsse, Comicfiguren. Die junge Ministerin und die Mädchen kommen schnell ins Gespräch. Alabali Radovan spricht Arabisch. Die 14-jährige Sahra besucht mit ihrer Mutter das Kinderschutzzentrum in El Fustat, einem alten Stadtteil in Kairo. Sie liebt Malen und mag die Sozialarbeiterinnen, sagt die junge Palästinenserin. Sie reden mit uns und ich rede über Dinge, die mich beschäftigen. Wir diskutieren über Themen, das hilft mir sehr. Eigentlich sind es therapeutische Sitzungen. Sahra leidet unter Depressionen, erzählt ihre Mutter Rukaya Abdelsalam. Die 44-Jährige ist mit ihren drei Kindern kurz nach Kriegsausbruch aus dem Gazastreifen nach Kairo geflohen. Fast zwei Jahre später kann Sahra immer noch nicht in Ägypten zur Schule gehen. Dafür fehlen der Familie die nötigen Aufenthaltspapiere, erzählt die Mutter. Ihre Kinder lernen zwar online, aber natürlich wäre eine normale Schule besser. Sie sollen morgens aufstehen, frühstücken, zur Schule gehen, nicht ständig am Handy hängen. Nein, sie sollen Menschen treffen, ihre Kindheit leben und Erfahrungen in der Gesellschaft sammeln. Die Bundesentwicklungsministerin hört sich die Sorgen der palästinensischen Mütter an. Die Bundesregierung fördert die Arbeit von UNICEF in dem Kinderschutzzentrum in Kairo.
Ich setze mich dafür ein, dass es Perspektiven gibt für die Menschen in den Nachbarregionen. Denn ich denke, wenn es auch Möglichkeiten geben würde, hier in Ägypten oder auch in anderen Nachbarländern der Beschulung der Zukunft für die Kinder, dann würden viele auch hier bleiben wollen.
Zentrales Thema der ersten Reise der Ministerin in die Region ist der Wiederaufbau des Gazastreifens. Ägypten plant mit anderen arabischen Ländern, den größtenteils zerstörten Küstenstreifen wieder aufzubauen. Dabei soll die Bevölkerung, im Vergleich zu Plänen Israels, im Gazastreifen bleiben. Die Bundesregierung unterstütze den ägyptischen Wiederaufbauplan, sagt Alabali Radovan. Vor allem,
dass es ganz klar keine Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser aus Gaza geben darf. Ich möchte das Signal senden, dass wir bereitstehen für einen Wiederaufbau Gazas, wenn es der Zeitpunkt dann erlaubt.
Noch sei die Lage katastrophal, sagt die Ministerin. Aber bei einem dauerhaften Waffenstillstand könne ihr Ministerium mit Sofortmaßnahmen helfen, wie bei der Strom- oder Wasserversorgung. Rukaya Abdesalam glaubt nicht an den Wiederaufbau ihrer Heimat. Für die palästinensische Mutter steht fest, die Zukunft ihrer drei Kinder ist nicht in Gaza. Sie sollen studieren, in Ägypten oder noch besser in Europa. Ich werde nicht nach Gaza zurückkehren. Mein ganzes Lebenswerk, mein Haus, alles ist dort zerstört worden. Es gibt kein Wasser, kein Essen, keine Ressourcen. Also es gibt keine Rückkehr nach Gaza. Und wenn Gaza wieder aufgebaut wird, werden sie es wieder bombardieren. Ihre 14-jährige Tochter Sahra hingegen hat noch Hoffnung, dass ihre Heimat wieder aufgebaut wird und sie eines Tages zurückkehren kann.
Mittlerweile gibt es ja immer mehr Krisenherde und Kriegsschauplätze im Nahen Osten, auf die wir hier im Podcast schauen. Das liegt zum großen Teil daran, dass Israel in immer mehr Ländern militärisch eingreift, zum Beispiel auch in Syrien. Dort hat das Militär zum Beispiel Ziele im Süden und in der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Sollte es da nicht eigentlich eine Waffenruhe geben?
Ja, mit Betonung auf eigentlich, denn trotz der vereinbarten Waffenruhe hat Israel seine Luftangriffe im Nachbarland Syrien fortgesetzt. Israel hat wichtige Straßen zwischen mehreren Dörfern in der südlichen Provinz Suweida mit Kampfflugzeugen und auch Drohnen bombardiert. Das sagt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Israels Militär hat sich dazu noch nicht geäußert, aber erklärt, die Berichte zu prüfen.
Kannst du mir noch mal kurz zusammenfassen, was Israel in Syrien eigentlich erreichen will?
Ja klar, Israel sagt, dass es die drusische Gemeinde in Syrien unterstützen will und sieht sich als deren Schutzmacht. Seit über einer Woche kämpfen ja vor allem im südlichen Syrien ja drusische Milizen gegen sunnitische Stammesgruppen, die wiederum von der Regierung in Damaskus unterstützt werden. Die Drusen sind eine religiöse Minderheit in Syrien. Mehr als 1100 Menschen sind jetzt durch diese Kämpfe schon getötet worden, sollen getötet worden sein, das berichten Menschenrechtsaktivisten. Experten und Beobachter vor Ort sagen aber auch, dass Israel mit den Angriffen in Syrien auch eigene Ziele verfolgt. Zum Beispiel gehe es Israel darum, die eigenen Sicherheitszonen in das Nachbarland auszuweiten, um eben dort auch mehr Kontrolle zu haben.
Auch im Jemen greift Israel weiter an, und zwar Ziele der Houthi-Miliz, diesmal unter anderem im Hafen von Hodeida im Westen des Landes. Was will Israel mit diesen Angriffen erreichen?
Ja, diese Angriffe zielen offenbar darauf ab, Waffenlieferungen aus dem Iran zu unterbinden. Denn laut Israels Militär wird dafür der Hafen in Hodeida genutzt. Die Houthi sind mit Iran verbündet. Iran wiederum sieht ja Israel als seinen Erzfeind. Und seit Beginn des Gazakrieges, nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023, greifen die Houthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen an. Nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen. Israel seinerseits reagiert mit Angriffen auf Houthi-Stellungen.
Dann lass uns zu unserem anderen Schwerpunkt in diesem Podcast kommen, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Heute hat sich ja wieder die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen, also die Verbündeten der Ukraine. Das sind Deutschland, Großbritannien und etwa 50 weitere Unterstützerstaaten. Geleitet hat das virtuelle Treffen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein britischer Kollege John Healey. Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist dabei gewesen. Es geht ja um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine. Um welche konkret?
Ja, aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius benötigt die Ukraine weitere Patriots, also moderne Flugabwehrsysteme aus US-Produktion. Und Pistorius bringt die Zahl 5 in dem Zusammenhang ins Spiel. Deutschland hat bisher 2 Patriot-Systeme an die Ukraine geliefert. Und Pistorius hat angekündigt, dass Deutschland Kampfdrohnen aus ukrainischer Produktion mitfinanziert und zusammen mit Großbritannien auch neue Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard beschafft. Großbritannien hat angemahnt, die Kontaktgruppe muss die nächsten 50 Tage nutzen, um Kiew mit so vielen Waffen wie möglich zu versorgen.
Warum eigentlich diese konkrete 50-Tage-Frist?
Ja, das hängt mit Drohungen von US-Präsident Donald Trump zusammen. Der hatte nämlich gesagt, Handelspartnern von Russland drohen hohe Zölle, wenn nicht innerhalb von eben 50 Tagen eine Waffenruhe oder eine Friedensvereinbarung zustande kommen sollte. Und diese Frist, die will die Ukraine-Kontaktgruppe jetzt ausnutzen, um die Ukraine eben so stark wie möglich aufzurüsten, heißt es.
Okay, da lässt sich schon raushören, die Unterstützerstaaten wollen nochmal Druck auf Russland ausüben, auch mit dem Ziel, Russlands Präsidenten Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bringen wahrscheinlich. Wie realistisch sind denn solche Verhandlungen aktuell?
Ja, alles, was man dazu bislang so hört, das ist eher vage, muss man schon sagen. Heute kam die Nachricht aus Moskau, der Kreml sei zu direkten Gesprächen bereit. Das hat Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt. Ein Datum für die Gespräche gibt es aber noch nicht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte am Wochenende Verhandlungen über eine Waffenruhe vorgeschlagen. Und Peskow hat heute nochmal betont, für die Annäherung der Position brauche es viel diplomatische Arbeit. Kiew und Moskau hatten ja im Mai und im Juni schon direkte Gespräche in Istanbul geführt. Der Austausch von Kriegsgefangenen und die Rückführung getöteter Soldaten waren dabei aber die einzigen konkreten Ergebnisse und Fortschritte bezüglich einer Waffenruhe gab es da nicht.
Okay, also von einer Waffenruhe in der Ukraine ist man noch ein ganzes Stück entfernt. Ja, und die russischen Angriffe gehen ohne Pause weiter, ne?
Ja, ganz genau. Russland hat seine massiven Luftangriffe unter anderem auf Kiew auch in der Nacht nochmal fortgesetzt. Hunderte Drohnen soll Russland losgeschickt haben. Außerdem auch Hyperschallraketen und Marschflugkörper, heißt es von der ukrainischen Luftwaffe. Vieles davon habe abgefangen werden können. Dennoch sei mindestens ein Todesopfer zu beklagen, sagt die Ukraine. Angriffe gab es nicht nur in Kiew, sondern auch in Kharkiv im Nordosten und in Ivano-Frankivsk im Westen. Und dort spricht der Bürgermeister vom größten Angriff seit Kriegsbeginn.
Die Ukraine hat ja aber auch zurückgeschlagen.
Ja, nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden in der Nacht 74 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgeschossen. Davon seien 15 im Anflug auf die Hauptstadt gewesen. In Russland hatten die Drohnenangriffe erneut Auswirkungen auch auf den Flugverkehr. Die Luftfahrtbehörde gibt an, dass 4 Moskauer Flughäfen und auch der in Nischni Nowgorod stundenlang für Starts und Landungen gesperrt gewesen sind.
Und das war unsere neue Ausgabe von Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Hauke Schelling aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.